ARD.
Hallo Leute, nehmt euch einen Kaffee und hört coole Wissenschaft. Hier ist Fakt ab. Ihr könnt uns auch gerne beim Joggen hören oder beim Sex, alles erlaubt. Heute mit
Julian Estlen
und Eneas Roch, dem König der Kryptographie.
Den König der Kryptographie. Okay, was bin ich denn heute? Ich bin mal wieder Königin der Kulturtechnik. Essen, glaube ich.
Heute gehe ich der Frage nach, welche Tiere könnte man im Kampf erledigen, wenn man keine Waffe hat? Also im Faustkampf, Mensch gegen Tier. Und du?
Ameise wäre ich ganz optimistisch, dass ich das hinkriegen.
Welcher Frage gehst du nach?
Ich gehe der Frage nach, ob Käse vielleicht ein wichtiger Bestandteil unseres Älterwerdens ist und einen positiven Einfluss auf uns hat. Aber ich starte mit Schultoiletten, weil ne, das Thema Bildungspolitik liegt uns am Herzen. Ja, und kuriose Wettbewerbe außerdem. Und die German Toilet Organization, GTO, hat einen Wettbewerb ausgelobt, Toiletten machen Schule. Und da wurden jetzt die besten Schultoiletten Deutschlands gekürt und ich find's toll.
Ich bin GTO eines großen Unternehmens.
Ja, genau, GTO. Und wir wissen, bla bla bla, Bildungspolitik, viele, was heißt Bildungspolitik? Das ist ja auch eher Infrastruktur und Kommunalpolitik.
Gut zusammengefasst.
Die Schultoiletten sind oft marode. Es gibt tatsächlich viele Kinder, die sich auch einfach den Klogang verkneifen. Ich glaube, nur in der Umfrage letztes Jahr kam raus, dass nur 40% aller SchuldirektorInnen sagen würden, dass ihre Klos funktionieren und einsatzbereit sind. Und weil öffentliche Schultoiletten der erste Ort sind, an dem Kinder und Jugendliche unbeaufsichtigt mit öffentlichem Eigentum umgehen, kann man sich doch mal Gedanken machen, wie kann man dieses Eigentum gestalten, damit es auch nicht kaputt gemacht wird. Pass auf, an Wortwitzen haben sie auch nicht gespart. Sie haben gesagt, also auf die Plätze, fertig, Klos, her mit euren Ideen. Und viel Spaß bei der Teilnahme, toi, toi, toi.
Ach, der ist doch nett.
Ich finde den auch nett, ja. So, uns interessiert jetzt natürlich, was sind die besten Toiletten? Eneas, was wäre denn für dich so ein Ding, wo du sagst, das war einfach meine gute Toiletten-Experience. So sah die Toilette aus oder was gab es da? Hast du eine gute Erinnerung?
An Schule jetzt konkret oder allgemein?
Nö, insgesamt. Man kann sich ja mal breiter ins Bo holen.
Ja, also ich habe sehr geringe Ansprüche. Das liegt aber daran, dass auch die meistens nicht erfüllt werden. Oh. Also ich fände es schon mal toll, wenn es Toilettenpapier gibt, wenn man sich da draufsetzen kann, ohne verschiedenste Flüssigkeiten aufzunehmen. Mhm. Tür abschließbar ist auch nicht schlecht. Aber das muss im Zweifel zwar nicht sein, also das wären meine sauber im Wesentlichen, ne? Kriterien.
Ja, ich muss sagen, also für mich geht es dann schon einen Schritt weiter, was ich zum Beispiel immer ganz toll finde, wenn in Restaurants auf den Toiletten dann ein Sprachkurs läuft. Zum Beispiel bei meinem Lieblingsspanier läuft ein Spanischkurs immer auf der Toilette. Das finde ich, ist immer eine tolle Experience.
Finde ich total daneben. Du gehst mit Leuten schön essen und da sitzen alle am Tisch und fragen sich, wo bleibt denn Julia? Aber Julia macht gerade noch ihr B2-Zertifikat.
Ha ja, man muss die Zeit investieren, man muss die Zeit nutzen. Naja, auf jeden Fall, die Hauptpreisträger, ich will nur zwei rausgreifen. Einmal hat die Hellweg-Realschule in Unna Massen gewonnen. Die haben Disco-Kugeln, Pflanzen, Duftspender, Kleiderhaken und Handyhalter mit in ihre Toiletten reingebaut. Und ganz verrückt, es wurde auch erwähnt, ausreichend Toilettenpapier, Seife und Licht. Da sind wir wieder bei dir. Und hier in Mainz, das Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss, da muss ich mal...
Das klingt doch schon so wie eine goldene Klobrille von Thebats von Elst.
Dachte ich auch. Ich muss mich da mal reinsneaken. Vielleicht kann ich mich da noch reinblenden in die 12-Klässler, ich weiß es nicht. Die haben nämlich einen Sonderpreis gewonnen. Und naja, kann man jetzt natürlich sagen, sollte man das nicht anders lösen, aber die sagen, ja, die haben halt auch immer Probleme mit verdreckten Schultoiletten. Und deswegen hat jetzt die 12. Klasse gesagt, sie machen jetzt in den Pausen Kloaufsicht. Es war auch sehr lustig, ich habe so einen Fernsehbeitrag gesehen, wo dann so ein 12-Klässler in so einem schwarzen Anzug da so steht und so die Hand am Kinn hat und die Leute beobachtet in der Toilette. Ich fand es ein bisschen lustig.
Also Kloaufsicht ist sowas wie ein Türsteher dann, oder?
Ja, so ein bisschen. Ja, es wirkte so ein bisschen. Und die gucken dann halt, dass immer alles da ist und die Leute fühlen sich dann vielleicht auch ein bisschen beobachtet und gehen ein bisschen besser mit der Toilette um. Und
man fühlt sich auf Toilette ja sehr gerne beobachtet.
beim Händewaschen. Und am Ende des Schuljahres wird es eine Abstimmung aller Schülerinnen und Schüler geben, wo sie ihre Zufriedenheit mit dem Toilettenservice der Zwölftklässler mitteilen. Und wenn die zufrieden sind, komplett, kriegen die für ihren Abiball 3.000 Euro. Das heißt, die haben ja praktisch einfach die Kosten, die sie sonst vielleicht an eine externe Firma auslagern würden, gesagt, es ist ein Problem, was innerhalb der Schule entstanden ist, wir wollen es auch innerhalb der Schule lösen. Und ja, so verdienen die sich ihren Abiball. Finde ich auch irgendwie lustig, wurden auch ausgezeichnet bei diesem Preis.
Ich bin nur skeptisch bei den Duftspendern. Ich weiß, dass Jugendliche mit Duft per se nicht gut umgehen können, in beide Richtungen.
Meinst du also, so die Deo-Eskapaden in Sportumkleiden?
Ja, zum Beispiel. Also weder ist der Eigenduft in der Regel betörend, noch ist das, was man als Ersatz drauf tut, angemessen dosiert. Aber gut, vielleicht kann man auch das da lernen. Das muss man auch lernen. Ne? Körperpflege ist keine Glückssache.
Ich finde es auf jeden Fall toll. Wir wissen alle, es flutscht nicht immer gut. Ja, auch im Urlaub, wir kennen es, die Urlaubsverstopfung. Mit einer guten Toilette, mit einer Disco-Kugel im Klo läuft das.
Kennst du noch Johannes Rau?
Sagt mir was, ist es ein Politiker?
Der war mal Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und der hat mal meine Schule besucht.
Oha.
Und da wurde gesagt, oh, wenn der Bundespräsident kommt, da müssen jetzt aber wirklich die Toiletten renoviert werden. Und es wurde dann geguckt, wo geht er lang? Und entlang dieses Weges, den er durch unsere Schule genommen hat, wurden dann alibimäßig zwei Toiletten renoviert.
Ach Gott.
Das fand ich ganz schlimm. Da muss erst, also der arme Bundespräsident, der kann doch jetzt nicht alle Schulen besuchen, damit alle Schulen in den Genuss einer renovierten Toilette kommen. Also ich finde, da muss dringend was investiert werden.
Das ist ja auch absolutes Toilet-Washing. Kann man das so nennen?
Endlich ist es soweit. Mikroplastik wurde auch in Penissen nachgewiesen.
Ah, wo wir gerade beim Toilettenthema waren. Dinge, die auf Toiletten Dreck verursachen. Okay, Penisse. Ineas, schieß los.
Ich finde es bedrückend.
Okay, meine Stimmung hat nicht so gepasst.
Nee. Aber erstmal, wie kommt man darauf, im Penis nachzuschauen? Offensichtlich hat das bisher noch niemand getan. Und Forschung heißt ja auch mutig dorthin gehen, wo noch niemand gewesen ist. Zum Beispiel in den Penis. Es wurden 6 Patienten untersucht. Warum das so eine kleine Stichprobe ist, erfährst du im nächsten Satz, im nächsten Relativsatz, die wegen einer erektilen Dysfunktion operiert wurden.
Ah, okay, dann guckt man eh rein.
Da macht man eh alles Mögliche kaputt. Mhm. Sie haben eine aufblasbare Mehrkomponenten-Penisprothese bekommen.
Mehrkomponenten.
Es ist doch gut, wenn das aus mehreren Teilen besteht, denke ich mal. Wobei so aus einem Guss gefertigt. Keine Ahnung, ich habe davon keine Ahnung von diesem Thema. Jedenfalls bei der Operation wurde ein Stück Gewebe aus dem Penis entnommen und dann untersucht mit einem bildgebenden Verfahren. Da wurde also gesagt, ihren Penis untersuchen wir noch einmal mit dem Mikroskop. Und bei 80% der Patienten fand man Mikroplastik. In der Größe von 20 bis 500 Mikrometern. Also
Sandkörner, oder? Sind so groß.
500 Mikrometer sind ein halber Millimeter.
Ja.
Sandkorngröße. Einige auch viel kleiner, nach unten sozusagen, bis hin zu 2 Mikrometern haben sie da Sachen gefunden. Ich war erstmal erschreckt. Also
voll.
So groß, dass man das praktisch sehen kann. 500 Mikrometer kann man sehen.
Und ganz kurz, es lagert sich dann im Muskel an, oder wo?
Wo genau sie das gefunden haben, habe ich jetzt nicht verstanden. Okay. Im Gewebe. Sie haben was rausgeschnitten und das untersucht.
Das heißt, dass durch unseren ganzen Körper fließt dann so Mikroplastik im Blut mit. So, yo, Leute, ich komm mal.
Ja, man weiß das ja schon.
Das ist creepy.
Unsere gesamte Welt vermüllt. Wir haben viel zu viel Kunststoff. Eigentlich eine tolle Erfindung, Kunststoff, aber auch schrecklich. Die Meere sind voll damit, lecker Fisch bzw. lecker Plastik und du atmest es ein, du isst es mit der Nahrung, du trinkst es, wenn du aus Plastikflaschen trinkst. Und das setzt sich überall ab, man weiß das schon vom Blut, relativ krass, ich habe gelesen, in 1000 Litern Blut ist ein ganzer Teelöffel Plastik.
1000 Liter Blut.
Also,
krass. Also ein Meter so, mal ein Meter.
Genau, in so einem.
Wenn man auf dem Festival ist, diese Wassertanks sieht.
Die Wassertanks, genau. Vom Weihnachtsmarkt oder vom Festival.
Ja.
Da ist ein ganzer Teelöffel Plastik drin. Und das ist ungefähr die Konzentration, die du an Plastik im Blut hast.
Warum ist das schlimm? Ganz kurz. Warum ist das schlimm?
Weil man vermutet, dass das mit Krankheiten assoziiert ist. Unter anderem mit Krebs. Bin jetzt nicht ganz.
Weichmacher im Plastik sind doch auch immer ein Problem.
bestimmt ist es nicht gesund. Interessant ist, dass Mikroplastik, der Begriff bedeutet Plastik oder Kunststoff, man soll ja nicht Plastik sagen, das ist ja eher ein Kunstwerk, unterhalb einer Größe von 5 Millimetern. Fand ich nur skurril am Rand, weil 5 Millimeter ist ja schon so ein Stück, das kann man ja in die Hand nehmen.
Makroplastik ist das schon.
Ja, und lustig ist ja, dass es Millimeter sind, aber man von Mikroplastik spricht und nicht von Milliplastik.
Weil stimmt, das Mikro ist völlig falsch benannt.
Heißt ja Millionstel und Milli heißt Tausendstel. Egal, über sowas stolper ich dann.
Ja, also, ich verstehe den Gedankengang total gut.
Zurück zum Penis. Sie haben 7 verschiedene Arten Kunststoff gefunden. Mhm. Rund die Hälfte des Zeugs, was sie gefunden haben, war Polyethylen-Tereftalat.
Mhm. PET.
PET, genau. Mhm. Ich finde das immer cool bei diesen riesenlangen Wörtern. Da weiß ja kein Mensch, also außer die Profis, wie man das aussprechen soll. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Polyethylen-Tereftalat. Polyethylen-Tereftalat. Klingt so ein bisschen arabisch. Kurzum, das Zeug, was für Flaschen verwendet wird. Und ja. 35% war Polypropylen. Polypropylen. Das wird genutzt für Kabel, Ummantelungen und Rohre und sowas.
Okay.
Ja, das haben sie da gefunden. Und sie sagen jetzt, es ist, wo wir das gefunden haben, jetzt mehr Forschung nötig, um rauszufinden, erstens, wie kommt es in den Penis?
Ja.
Und zweitens, auch wenn es sehr plausibel ist, hat es mögliche Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit.
Ja, keine Ahnung, es ist auch ein Sperma drin. Ist am Ende dann in einem Spermium Mikroplastik. Wird ein Kind schon mit Mikroplastik in sich geboren?
Kann ich meine Partnerin mit Mikroplastik anstecken bei penetrativem Sex?
Oh Gott.
Da muss man sich in Zukunft nicht nur vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen, sondern auch vor sexuell übertragbarem Plastikschrott. Da bräuchte ich als Kondom einen gelben Sack. Man fragt sich ja, hat Mikroplastik vielleicht auch einen Einfluss jetzt nicht nur auf die Fortpflanzung, sondern generell auf die erektile Funktion?
Mhm.
Ich denke ja, aber vielleicht anders als man glaubt. Ich glaube, das Plastik stabilisiert von innen, weil irgendwann hast du einen komplett mit Plastik gefüllten Penis. Ich stelle mir das so vor wie so ein Strumpf voller Legosteine. Und das hilft ja dann bei einer dauerhaften Erektion, beziehungsweise man kann dann nichts anderes mehr. Der Penis ist dann ja wegen der Plastikfüllung immer steif. Aber das
mit Noppeneffekt, ja.
mit internem Noppeneffekt, ja. Vielleicht ist es auch gar aber, nicht, ja?
Ja, okay, aber das war ja auch eine Studie zu erektiler Dysfunktion. Das ist ja eigentlich doof, dass sie das Mikroplastik rausgeholt haben. Hätten sie es mal drin gelassen, hätte sich das Problem vielleicht irgendwann von selbst gelöst.
Ja, vielleicht ist es gerade bei diesen 6 Patienten aber auch nicht so schlimm, denn die haben sich ja ein riesiges Stück Plastik schon einsetzen lassen. Da kommt es auf ein bisschen Mikro.
Monsterplastik.
Ja, Monster. Genau, man kennt Meter, Millimeter und Monstermeter. Ein sehr richtiges Präfix. Guten Tag, ich möchte gerne eine Festplatte kaufen mit 15 Monsterbyte Speicherplatz.
Wir werden albern, Ineas.
Ja.
Aber ich, wirklich, also dieses, dass das eigentlich Millimeter, also und Mikroplastik, dass das nicht zusammenpasst, das ist wirklich, das wird mich jetzt noch beschäftigen in schlaflosen Nächten.
Du sagst, wir werden albern. Ich besinne mich, dass ich eigentlich betroffen war, weil das ist gar nicht schön zu wissen.
Du bist vielleicht auch betroffen.
Ja. Ich habe Mikroplastik in meinem Makropenis.
Folgende Schlagzeile hat meine Aufmerksamkeit bekommen diese Woche beim Durchblättern dessen, was so in der Wissenschaft los war. Käse essen ist gut für unsere mentale Gesundheit. Dachte ich natürlich, es ist.
Aha.
Ja, ist sofort mein Korrelation-Kausalitätsdetektor angesprungen. Und ich habe mir das Ganze genauer angeguckt. Ich glaube, wir sollten eher sagen, Menschen, die gerne Käse essen, haben wohl eine stabilere mentale Gesundheit und altern besser. So würde ich es vielleicht vorsichtiger ausdrücken.
Auf jeden Fall.
Interessant war, dass das ein Zufallsfund war in einer Studie. Also die haben eigentlich gar nicht, die wollten gar nicht nach Käse gucken, aber insgesamt, welche Faktoren zu einem gesünderen Altern beitragen. Und da haben sie eben auch gemerkt, die Leute, die irgendwie so mental ganz gut drauf sind und so und ganz gut da alles klarkommen, sind auch Menschen, die reporten, dass sie mehr Käse zu sich nehmen. Und ich sage, Essen und Käse sind sowieso ein Grundstein der Erfüllung unserer Bedürfnispyramide, also bei mir zumindest persönlich und als Kulturwissenschaftlerin, die Kulturtechnik Kochen und Essen interessiert mich aber besonders. Deswegen dachte ich, ich gehe da mal tiefer ins Thema rein, was mir so noch so über Käse rausfinden könnten. Aber vielleicht einmal kurz nochmal zur Methodik. Ist eine Studie aus Shanghai. 2,3 Millionen Menschen groß war der Datensatz. Sind tatsächlich EuropäerInnen vor allem drin. Ne, weil man könnte ja sagen, okay, China, wer ist da Käse? Das ist gar nicht so weit verbreitet.
2,3 Millionen Leute waren das. In gleich 15 erfüllten die Kriterien bei der Studie.
Genau, so ungefähr. Nee, also unter EuropäerInnen ist ja auch Laktoseintoleranz jetzt nicht so krass verbreitet. Deswegen ganz gute Stichprobe. Und Käse machen wir ja schon seit 4000 Jahren auf der Erde. Also schon richtig, richtig lang. Und ich habe mir in Erinnerung gerufen, dass vor kurzem, also kurzem in archäologischen Sinne, also vor, ich glaube, 4, 5, 6 Jahren, wurde der bisher älteste Käse gefunden. Rat mal wo?
Im Kühlschrank.
Naja, eine Art Kühlschrank. In einem Grab.
In einem Grab. Oh, ich hätte jetzt auch gedacht, in so einer Höhle oder sowas, aber in einem Grab. Wurde der mit bestattet? Damit?
Richtig, wurde mitgestattet. Mit, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Ptahmes, Bürgermeister von Memphis im 13. Jahrhundert vor Christus in Ägypten. Und was total lustig ist, ich dachte so, ja, vielleicht so ein Stück Handkäse, so handgroß. Nein, das ist ein riesiger Bottich, den die da gefunden haben. Also wirklich so, also du kannst, glaube ich, mit dem Arm gerade so rum und dann halt nach unten so ein Leinenbottich. Und es ist eine riesige weiße Masse und die dachten erst, was ist denn das? Und haben dann rausgefunden, ja, das ist Käse sehr wahrscheinlich. Man muss aber hoffen, dass dieser Käse nicht probiert wurde, bevor er mitbestattet wurde, weil dieser Käse bakteriell verseucht war mit Brucellose. Das ist, also das löst dann die Krankheit aus. Die Bakterien heißen Brucella. Das ist eine potenziell tödliche Krankheit. Also
Brucella?
Der älteste Käse, aber auch ein sehr Brucella, tödlicher Käse.
Guten Tag, ich hätte gerne 3 Scheiben Tilsiter noch da drüben von dem Brucella ein bisschen.
Ja, klingt schon so, gell? Aber das ist, nein, das sind böse Bakterien. Ich habe natürlich sofort gedacht, also jetzt zurück zur Studie, ne?
Ich würde gerne noch beim Grab bleiben.
Ja.
Also das ist ja eine Story an sich, die ist schon ziemlich cool. Kann es nicht gewesen sein, dass sie da niemandem einen Käse reingeben wollten, sondern eine leckere Milchspeise und im Laufe der Zeit ist es geronnen und verdorben zu Käse?
Das wollten sie schon feststellen, aber sie haben gesagt, dass, ich habe ja vorhin gesagt, ne, dass die Größe des Containers, durch die Beschaffenheit des Containers, was Leinen ist, sind sie sich relativ sicher, dass es keine Flüssigkeit war, die da drin war, sondern bereits etwas Geronnenes.
Ja.
Also ne, so ein Leinensack, man sieht es ja manchmal beim Käse herstellen, wird es ja durch so ein Stofftuch gepresst, genau.
Und das war jetzt durch Zufall wirklich dann, also was heißt Zufall? Man ist sich sicher, dass es sich um Käse handelt, weil ich bin jetzt kein Archäologe. Wenn ich im Grab irgendwie einen Leinensack finde, würde ich erstmal nicht so reinlangen und rumwühlen und denken, lecker, lecker, weil nachher waren es ja die Eingeweide, die man irgendwie separat aufbewahrt hat oder so. Das war das Gehirn des Pharao. Okay, jetzt vielleicht nicht so, dass man gerade rumfassen kann, aber
ich habe ein Foto gesehen, also es sieht auch käsig aus. Immer noch, nach 4000 Jahren. Naja, anyways, zurück zur Studie. Man denkt natürlich sofort bei so Erhebungen, ja klar, keine Ahnung, Menschen, die sich halt guten Käse leisten können, leben vielleicht auch besser. Ne? Wir wissen ja, dass sozioökonomische Faktoren ganz eng mit Gesundheit auch verbunden sind. In der Studie sagen sie, sie haben da drauf kontrolliert, aber ich bin trotzdem ein bisschen kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was interessant ist, wenn man sich das mal anguckt, was sie halt rausgefunden haben, welche Lebensstilfaktoren Einfluss haben. Und zwar, Käseessen hat einen ungefähr 4%igen positiven Impact auf positives Altern. Auf zu viel TV, also Screentime zu verzichten, hat einen positiven Effekt von bis zu 8%. Und mehr Früchte zu essen, 2%. Das heißt, also am wichtigsten ist weniger Fernseh gucken, dann kommt Käse essen und Früchte essen kommt erst danach.
Das sind jetzt aber nur Zahlen, ne? Also man hat das noch nicht jetzt
plausibel. Ja, sind nur Zahlen.
Ja, aber es kann ja sein, dass manchmal gibt es ja Zahlen und man sagt, das ist plausibel, weil ne, zum Beispiel mehr Obst ist klar, weniger Fernsehen, weniger Sitzen ist auch klar.
Ja.
Bei Käse bin ich jetzt skeptisch. Ich meine, Proteine essen ist prinzipiell nicht schlecht, aber ist ja auch Fett. Also wenn ich jetzt sage, um mein Leben zu verlängern, esse ich ab jetzt 100-mal mehr Käse als bisher. Ne? Also deswegen zum Thema Kausalität hast du ja schon gesagt, dass das wird so rum nicht funktionieren.
Nee, so nicht. Aber also Käse hat ja schon einen extrem guten Kaloriendichte, glaube ich, pro Preis, den man zahlt. Aber
ja, Chips
ich
aber auch.
Was
und ich glaube, da ist das Preis-Kalorien-Verhältnis noch besser.
Aber also, dass irgendwie Käse wichtig ist für Wohlbefinden, wenn wir mal so ein bisschen in Literatur reingehen, wenn man sich alte Tagebucheinträge anguckt und Briefe von Menschen, die nach Amerika ausgewandert sind, also die ersten Siedler da, da kommt erstaunlich oft das Verlangen nach Käse vor. Die hatten nämlich am Anfang da keinen Käse. Und falls du dich erinnerst an Treasure Island, von dieser Roman ist das, glaube ich, von Robert Louis Stevenson. Hast du es gelesen?
Nee, die Schatzinsel.
Genau, hm? Ja.
Nicht im Original.
Der Benjamin
ich habe die Verfilmung
Gunn,
mit den Muppets geguckt.
Der Benjamin Gunn, der eine Charakter, der entwickelt doch so ein krasses Craving nach Käse auch. Also wir finden auch in der Literaturgeschichte Belege dafür, dass Käse wichtig ist für Menschen und wenn sie ihn nicht bekommen, sie unglücklich werden. Das möchte ich nur mal als weiteren Beweis anführen in dieser sehr stringenten Argumentation. Und was aber in Käse drin ist, wo ich dann auch aufgehorcht habe, ist Casimorphin. Und das sind bestimmte Peptide.
Was ist das? Peptide?
Ja, also das, also wenn man Milchproteine isst, die sind ja in Käse drin, verdaut der Körper das unter anderem zu Casomorphin. Und wenn ich an Morphin denke, denke ich ja sofort an Abhängigkeit potenziell oder Schmerzmittel und so weiter. Und wir sind da gar nicht so weit von entfernt. Dieses Casomorphin kann an Dopaminrezeptoren theoretisch binden im Gehirn. Leider hat die European Food Safety Authority in einer Studie gemerkt, dass die opioiden Effekte von diesem Stoff nur bei direkter Injektion ins Bauchfell oder in das Gehirn bei den Tierversuchen funktioniert hat. Und es gibt bis jetzt keinen wirklichen Nachweis davon, dass diese Peptide die Verdauung überleben und dann auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Aber grundsätzlich macht es schon Sinn evolutionär, dass Milchaufnahme mit positiven Gefühlen in Verbindung gebracht wird, ne? Wenn man an Babys denkt zum Beispiel, ne? Und Bindung zwischen Mutter und Kind. Also evolutionstechnisch macht das schon Sinn, aber ich finde es crazy, dass da echt sowas drin ist, was theoretisch an unsere Dopaminrezeptoren binden kann. Also lieber keine Rosen mitbringen, sondern ein Stück Käse zum nächsten Date.
Auseinandersetzungen klären wir Menschen ja oft mit Worten. Ich habe schon länger nicht mehr jemandem die Fresse poliert. Diskutieren klappt jetzt nicht unbedingt bei Tieren. Also wenn man eine Auseinandersetzung mit einem Tier hat und gegen dieses Tier kämpfen müsste, unbewaffnet, wie würde das wohl ausgehen? Wer würde gewinnen? Wie schätzt man sich da selber ein? Das zeigt eine Umfrage, die gemacht wurde in Großbritannien und den USA von einer Plattform für Umfragen, so ein Online-Marktforschungstool. Julia, was glaubst du?
Was kommt da raus? Wie gesagt, Bei Tieren, die kleiner als meine Hand sind, obwohl bei so einem Skorpion, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gäbe nicht so viele Tiere, die ich im Ringkampf direkt besiegen könnte.
Es hängt natürlich vom Tier ab, ist klar. Also
ja.
Muss man es jetzt mit einem Känguru aufnehmen oder mit einer Hauskatze? Das könnte schon einen Unterschied machen.
Obwohl, also ganz ehrlich, Hauskatzen gefährlicher, als man denkt.
Auf jeden Fall. Ich wurde mal von einer Katze vermöbelt. Das war extrem unangenehm und ich habe wochenlang noch Narben gehabt. Ja.
Also wirklich.
Messerscharfe Krallen. Sie hatten wohl bei dieser Umfrage eine Liste mit Tieren und du solltest sagen, würdest du dich da für den Sieger halten oder nicht? Und dann haben sie das über die relativ viele Leute mitgemacht. Ich gucke gerade mal, 1200 in Großbritannien und 2000 in den USA. Dann haben sie das dann darüber zusammengezählt und sortiert. Jetzt erstmal zu USA. Etwa 70% der befragten Menschen meinen, sie könnten es beim Nahkampf aufnehmen mit einer Hauskatze.
70%.
Ja,
okay, wenn man die so am Schlawittchen hinkriegt, dann hat man, glaube ich, gute Chancen.
Gerade wenn man tritt oder keine Ahnung. Etwa gleich zuversichtlich, das finde ich ein bisschen kurios, also auch ungefähr 70% sagt, ich könnte die Ratte besiegen.
Findest du jetzt eine Ratte schwieriger oder leichter als eine Katze?
Leichter, weil die Katze ist ja rund dreimal so groß, also ungefähr 9-10 Mal so schwer wie eine Ratte.
Du, es gibt auch große Ratten.
Es gibt auch große Katzen. Also Pi mal Daumen, wir sind uns einig, dass eine Katze im Allgemeinen größer ist, wesentlich größer und schwerer als eine Ratte. Also, ja.
Du hast die Mainzer Ratten noch nicht gesehen.
Doch, tatsächlich. Ich saß mal in Mainz da am Rheinufer.
Ja.
Und genoss das Leben, hatte meine Schuhe ausgezogen und als ich wieder in die Schuhe reinschlüpfen wollte, ist aus dem Schuh eine super fette Rheinratte rausgesprungen. Die hatte es nicht seinerzeit gemütlich gemacht. Also tatsächlich doch, ich kenne die Mainzer Ratten.
Okay,
sie waren jetzt normal groß, ja.
Okay, was für Tiere noch? Ich will mitraten. Gib mir ein Tier und ich sag dir, ob ich es besiegen möchte, könnte.
Hund. Mittelgroßer Hund.
Hund gewinnt.
Das ist so die Grenze. Die Hälfte der Amerikaner glaubt, ich gewinne, die andere Hälfte sagt, wie du, der Hund gewinnt. Also der mittelgroße Hund, da trennen sich die beiden Lager, der unerschütterlichen Optimisten und der Verlierer. Aber ab da an, ab dem Hund, wird es richtig absurd.
Okay.
Gorilla.
Alter, also ganz ehrlich, das ist jetzt vor einer Zeit wieder durchs Internet gegeistert, aber wie viele, vor allem Männer, behaupten, ein Flugzeug landen zu können, das sind auch Leute, die behaupten, dass sie einen Gorilla besiegen könnten. Das sind wahrscheinlich mehr, als man denkt. Bestimmt so 15% oder so.
So schlimm ist es aber nicht, nur Männer. Aber 8% der US-Amerikaner glaubt, sie könnten einen Gorilla mit bloßen Händen erledigen.
Ja, das sind, die haben auf jeden Fall keinen Napoleon-Komplex. Also die haben gutes Selbstvertrauen.
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Männerding. So, ich hau dem Cheetah ja eins auf die Nuss, fertig.
Ja, ja.
Beim Schimpansen nämlich auch. 22%, jeder fünfte Mann denkt das. Und bei den Frauen ist es nur die Hälfte.
Okay.
Beim Schimpansen. Das gleiche bei der Königskobra.
Aha.
So, die Kobra hier, die dreht dich platt. Auch hier gleiche Größenordnung. Jeder fünfte Mann denkt das und bei den Frauen nur halb so viele. Das gleiche bei Wolf und Känguru. Frauen sind da eher realistisch, würde ich sagen.
Aber also, sag mal, kommt es daher, dass wir einfach nicht so viele Kontakt mit diesen Tieren haben, dass wir sie einfach so schlecht mit ihnen einschätzen können? Weil zum Beispiel bei Hund, also wenn man jetzt, ne, wenn sich bei Hund das so krass trennt, ne, also dann, und Katze, das können wir irgendwie mehr einschätzen, weil wir schon mal mit denen einen Kampf erlebt haben, vielleicht.
Ja, glaube ich auch. Wenn man mal nach Großbritannien guckt, dort ist die Reihenfolge fast identisch. Also die Leute sind sich relativ sicher, dass Hauskatze eher zu erledigen ist als Gorilla.
Ja.
Was aber deutlich auffällt, in Europa wesentlich weniger, ich nenne es mal Selbstüberschätzung. Also der mittelgroße Hund, wo ja die Hälfte der Amerikaner sagt, den mache ich fertig, da sagt das nur 38% der Britinnen.
Ja.
Aber vielleicht kennen die auch garstigere Hunde. Das kann sein.
Sind britische Hunde garstiger als amerikanische Hunde? Gute Frage.
Interessant ist auch der Adler. 30% in den USA sagen, ich komme mit einem Weißkopfadler klar. Und in Großbritannien sind es 18%. Das ist interessant, ne? Weil der Adler ist ja
Wappentier,
das Wappentier.
Ja.
Und ich finde, es ist nicht geeignet als Wappentier, wenn 30% Leute glauben, der kann nix, den mache ich fertig. Ja? Vielleicht sollte dann lieber irgendein Tier hin, vor dem alle Respekt haben.
Ja, das stimmt. Aber ein Gorilla wäre es offensichtlich auch nicht. Was für ein Tier müsste es sein, vor dem die alle Respekt haben?
Der Grizzly.
Was ist das? Hast du in der Liste auch gesehen, wo niemand gesagt hat, das kann ich besiegen?
Niemand. Gibt's, glaube ich, gar nicht.
Komm, wir finden jetzt ein neues Wappentier für die USA.
Ja, also Grizzly wäre auch passend, die gibt's da ja. Aber ich finde, Gorilla ist ein super Wappentier.
Nur 8% finden es trotzdem schwach.
Das Thema, welche Tiere man besiegen kann, bewegt Menschen ganz offensichtlich. Mhm. Oder welche Tiere einander besiegen könnten. Es gibt dazu reichlich, ich sag mal, Sekundärliteratur. Also es gibt eine ganze Buchserie darüber, die heißt Who Would Win Collection. Da kannst du also ein Heft kaufen. Ich mach's mal eben ganz kurz auf. Ich weiß es aus dem Kopf, jetzt nehme ich nicht mehr. Aber da gibt es zig Bände, da kannst du gucken, zum Beispiel Killerwal gegen Hai oder so. Ne? Oder,
oh, das liebe ich ja.
Und das gibt's auch als Doku-Serie auf dem Discovery Channel.
Ja.
Ja, da gibt es einen hypothetischen Tierkampf. Animal Face-Off heißt das. Kann man auch reingucken. Folge 2, Elefant gegen Rhinoceros. Oder Folge 5, Walross gegen Polarbär. Und du kannst es auch einfach zu Hause nachzocken. Das gibt es für jede größere, für jeden Anbieter. Ich habe es zum Beispiel gefunden bei Nintendo unter anderem. Animal Revolt Battle Simulator, ARPS.
Geil.
Ist ab 16, da kannst du dir Viecher aussuchen und kannst mit denen kämpfen.
Ich habe eine Frage, sind das Tiere, die sich tatsächlich auch in der freien Wildbahn begegnen würden?
Ich habe das jetzt nicht durchgespielt. Auf dem Cover von dem Game ist ein Triceratops und ein T-Rex mit Stacheln, ein Alien und ein Gorilla. Und bei der Serie Animal Face Off ist es hypothetisch. Also tatsächlich hier ist zum Beispiel Wal gegen Riesenkrake. Ich denke, das kann passieren. Und Alligator gegen Blackbear. Also,
aber war das nicht Elefant gegen Rhinoceros?
Elefant gegen Rhinoceros, ja.
Aber okay, in Afrika gibt es Rhinoceros, Russe und Elefanten, gell?
Ja, Genau. Also ich glaube, es ist, okay, also würdest du da einschalten, wenn da zwei total komische Tiere, wenn du sagst, wer würde gewinnen?
Ich fände schon lustig, so ein Blauwal gegen einen Elefanten.
Gegen Adler oder so. Das, ja, ne, würde man sich doch nicht angucken.
Also dann wäre ich interessiert. Naja.
Tja, haben sie dich wohl leider nicht begeistern können.
Schade.
Wir hoffen sehr, wir konnten
Leute,
euch begeistern.
Was eine Woche, Ineas. Käse,
Plastik
im Penis. Eieiei. Kämpfende Tiere.
Toiletten.
Über was habe ich noch geredet? Schultoiletten. Ich muss mich jetzt erstmal wieder eine Woche erholen.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Freuen wir uns.
Ja, eine bessere Bewertung, als die deutschen Schultoiletten kriegen. Naja, wir schicken euch metalle Disco-Kugeln nach Hause. Habt eine tolle Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss. Seid froh, dass ihr die Disco-Kugeln kriegt und nicht einen Penis mit Plastik.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Ich bin so excited, aber die Großtrappen werden viel zu wenig beachtet. Einer der schwersten flugfähigen Vögel und die wohnen bei uns um die Ecke. Ja, emotional.
Euer neuer Lieblingspodcast Weird Animals.
Komische, witzige, weirde Tiergeschichten.
Jede Woche in der ARD Audiothek mit uns. Mein Name ist Rob Binger, schnüggerüge Planfluencer. Zusammen mit...
Mein Name ist Theresa Hosser, Kabarettistin und Tierärztin.
Sind die Kalikokrebse eigentlich Militärkrebse von Amerika eingeführt?
Ja, die wurden damals eingeführt, nach der Wende, aber die sollten den Osten schwächen, ja, tatsächlich.